Hallo, hier ist der Henny Nachtsheim, die eine Hälfte vom Comedy-Duo Badesalz. Beruflich bedingt schaffe ich es leider nicht so oft, Podcasts zu hören, wie ich das gerne würde. Deswegen habe ich mir angewöhnt, in jedem Genre mir einen rauszupicken, den ich da besonders gut finde. Und im Genre True Crime Podcast ist das eindeutig Spurenelemente mit Franziska Franz und Professor Marcel Fairhoff. Weil die beiden es schaffen, selbst das krasseste Zeug so zu verpacken, auch mit ihrem Charme und ihrer gewissen Lockerheit, dass man das gut hören kann. Und deswegen ist Spurenelemente voll mein Ding.
Spurenelemente. Der True Crime Podcast mit Franziska Franz und Professor Marcel Fairhoff.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem True Crime Podcast Spurenelemente. Ein Rechtsmediziner und eine Krimi-Autorin ermitteln. Produziert von der Edition Krimi in der Bedei und Toms Media GmbH. Mein Name ist Franziska Franz. Mein Podcast-Partner ist der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Marcel Fairhoff. Hallo Marcel.
Ja, hallo Franziska, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und hallo,
wir haben
liebe Frau. Ah ja, du sagst es an. Okay. Ein Gast heute.
Einen Gast heute, die Frau Sarah Kempf, die damals als Gerichtsreporterin dem Fall Blanka Smigrod im Gericht beigewohnt hat. Frau Kempf, hallo.
Hallo Frau Franz, guten Morgen. Hallo Herr Professor Fairhoff.
Ja, von mir aus auch. Hallo, herzlich willkommen, Frau Kempf.
Ich bin gespannt, Frau Kempf, stellen Sie sich doch mal selber kurz vor.
Ja, ich bin lange Zeit Journalistin gewesen. Ich habe neben dem Studium angefangen, für die Frankfurter Allgemeine Zeitung aus dem Rhein-Main-Gebiet zu berichten. Und irgendwann wurde ich dann eben in Gerichtssäle geschickt und habe dort einige Jahre für die FAZ über Prozesse berichtet, unter anderem eben auch über den Prozess gegen John Ausonius, der damals in Schweden schon sehr bekannt war als der Lasermann, weil er auf Migranten geschossen hat mit einem Laserzielgerät.
Ja.
Wir haben jetzt so gesagt, in Gerichtssäle geschickt. Kann man sich das so vorstellen, dass dann die Redaktion sagt, du gehst da jetzt hin und wie ist das?
Genau, so war das, ja. Wir hatten vorher eine preisgekrönte junge Journalistin, Denise Peikert, die das lange sehr gut gemacht hat. Mhm. Und die wechselte dann das Ressort, dann wurde die Stelle frei und dann, genau, hat man gesagt, jetzt gehen Sie ins Gericht und so bin ich dann dazu gekommen.
Das heißt, Sie können nicht wählen, welchen Fall Sie annehmen wollen oder?
Na doch, also ich hatte dann einfach den Auftrag, regelmäßig über Gerichtsprozesse zu berichten. Mhm. Und dann funktioniert das so, dass die Staatsanwaltschaft regelmäßig Pressekonferenzen abhält und vorstellt, was wird diese Woche alles verhandelt. Und dann konnte ich selber entscheiden, welche Prozesse sehe ich und welche nicht. Und das war natürlich ein Fall, das war von vornherein klar, das macht man dann. Da war ja schon damals, als sich die Tat ereignet hat, ein sehr großes Medieninteresse. Und dann, als der Fall jetzt dann also verhandelt wurde 2018, war das Medieninteresse auch wieder sehr groß.
Damals war ja 1992, das ist ja schon genau. Ein bisschen her. Ne?
Richtig.
Und jetzt sind wir hier. Ja, wann haben Sie überhaupt von dem Prozess erfahren?
Das müsste 2000, ich glaube, Anklage erhoben wurde 2017, verhandelt wurde dann 2018, nach meiner Erinnerung. Und dieser Fall lag jetzt ja schon so lange zurück, als John Ausonius, so hat das dann ja das Gericht letzten Endes gesehen, Blanka Smigrod erschossen hat. Da war ich ja noch ein kleines Kind, da war ich, glaube ich, noch nicht mal in der Schule. Ja, insofern hatte ich also selber an den Fall keine Erinnerung.
War das für Sie ungewöhnlich, dass so ein alter Fall praktisch hier nochmal überhaupt auf die Tagesordnung kommt? Und wie war das jetzt, als das überhaupt dann von der Staatsanwaltschaft geäußert wurde?
Ja, also das ist extrem ungewöhnlich und das ist natürlich auch nicht ideal. Jetzt sind ja auch Sie selber, Herr Professor Fairhoff, häufig in Gerichtssälen als Gutachter. Und man merkt ja schon, dass wenn eine Tat nur sozusagen 6 Monate zurückliegt, wo man denkt, das ist ja dann schon relativ schnell vor Gericht, wenn die Gerichtsverhandlung dann stattfindet, dann offenbaren sich da schon enorme Erinnerungslücken bei den Zeuginnen und Zeugen. Und bei 25 Jahren kommen da nochmal ganz andere Probleme dazu, also sowas wie dass der leitende Ermittler damals, der war eben gar nicht mehr am Leben, als das vor Gericht verhandelt wurde. Den konnte man also nicht als Zeugen hören. Ich glaube, Ihr Vorgänger, Herr Professor Fairhoff, der damals das Gutachten erstellt hat und Blanka Zwickaut untersucht hat, der war nun schon in Rente. Seine Unterlagen waren nicht mehr vollständig erhalten. Und eben
Nee,
eine
nee, nee, nee,
Zeugin, die
nee,
auch.
das stimmt nicht. Also, er war zwar in Rente, aber die Unterlagen sind vollständig und die habe ich ja dann auch zur Verfügung gehabt für mein Gutachten.
Ah, ich dachte, die wären dann teilweise schon sozusagen in den Archiven gewesen und nicht mehr zugänglich gewesen oder so ähnlich. Aber dann hatte ich das falsch in Erinnerung. Und eine der wichtigen Zeuginnen, eben die frühere Vorgesetzte von Blanka Zmikrot, die kam aus Serbien, die war mittlerweile in ihre Heimat zurückgekehrt und konnte aus gesundheitlichen Gründen eben auch nicht mehr vor Gericht erscheinen. Und da hat man sich beholfen, indem man ihre polizeilichen Vernehmungsprotokolle dann verlesen hat. Und ja, das ist natürlich, das ist schon sehr ungewöhnlich, dass nach 25 Jahren sowas dann nochmal vor Gericht kommt. Ist aber natürlich sehr wichtig, einfach damit dem Opfer Gerechtigkeit widerfährt.
Absolut. Und was war wohl der Grund, weshalb das nun 25 Jahre dauerte, bis der Mann endlich verurteilt wurde?
Ja, das hat sich das Gericht ehrlich gesagt auch gefragt. So habe ich die Urteilsverkündung in Erinnerung, dass man das auch kritisiert hat. John Ausonius war eigentlich schon der Hauptverdächtige damals kurz nach der Tat, oder man hat ihn ja damals, man hat ihn damals verdächtigt. Warum das letzten Endes damals aber nicht vor Gericht gekommen ist, warum da keine Anklage erhoben wurde, das hat sich dann nicht klären lassen. Er ist dann später, also es muss 2013 gewesen sein, ist er dann wieder ins Visier der Ermittler geraten, weil er als einer der Vorbilder für den NSU gilt. Die haben sich wohl an seiner Anschlagsserie orientiert. Und dann ist er wieder ins Visier geraten. Wieso, weshalb, warum, das wurde dann vor Gericht nicht erläutert. Und die Staatsanwältin hat eben auch nicht vor Gericht erläutert, wie es dazu kam, dass dann 2017 nochmal Anklage erhoben wurde. Und natürlich ist das nicht ideal, aber letzten Endes, wie ich eben schon sagte, wichtig, dass man es überhaupt macht, obwohl es ja an der Strafe nichts mehr geändert hat. John Ausonius war ja ohnehin zu lebenslanger Freiheitsstrafe in Schweden verurteilt und daran hat sich dann an dem Urteil in Deutschland oder dadurch hat sich durch das Urteil in Deutschland nichts geändert. Ja, nichtsdestotrotz macht das ja im Sinne der Gerechtigkeit einen Unterschied.
Ja,
Naja.
wobei ich auch gehört habe, dass er in Schweden schon Freigänger war, also dass er eigentlich schon leichtere Haftbedingungen hatte. Das hat sich dadurch natürlich wieder verstärkt und geändert.
Naja, und ich meine, das eine ist die Gerechtigkeit dem Opfer gegenüber, aber es geht natürlich auch darum, dass ein Rechtsstaat demonstriert, dass er praktisch präsent ist und
Ja.
dass er sich da nicht an der Nase rumführen lässt. Aber haben Sie mitgekriegt, Frau Kempf, ab wann tatsächlich der Ausonius im Visier war oder ab wann der tatverdächtig war?
Also das muss, also in den 90ern meinen Sie jetzt, darauf beziehen Sie sich nämlich
Ja,
an.
genau,
Ja,
klar.
also nach meiner Erinnerung, der Fall liegt jetzt ja auch schon etwas zurück, deswegen musste ich da in meinen eigenen Unterlagen selber nochmal nachschauen. Also offenbar war es so, dass den entscheidenden Unterschied die Sendung Aktenzeichen XY gemacht hat. Und es gab damals ein Fahndungsfoto oder ein Phantombild, meine ich, des Verdächtigen. Und man hat dann eben gefragt, wer kennt diesen Mann, wer könnte das sein? Und ein Ermittler aus Nordrhein-Westfalen hat die Sendung gesehen und dem kam das Gesicht nun bekannt vor, weil John Ausonius eine deutsche Mutter hatte, die aus Nordrhein-Westfalen kam. Und die schwedischen Ermittler hatten sich wohl an ihn schon gewandt oder an seine Polizeidienststelle gewandt und gefragt, ist dieser Mann vielleicht auf der Flucht bei euch aufgetaucht? Und dann hat er sich eben dann an die Kollegen in Frankfurt gewandt oder an die Aktenzeichen XY-Redaktion und hat gesagt, das könnte John Ausonius sein. Und so, glaube ich, ist man damals auf seine Fährte gekommen.
Okay, und wann war diese Aktenzeichen Y-Sendung?
Es muss in den 90er Jahren
In
gewesen
schon
sein.
in 90ern schon, okay, also
Ja.
jetzt nicht erst in jüngerer Zeit und dann
Nein,
kam
genau.
man dann drauf. Ja, also dann ist doch wirklich rätselhaft, ne, wo diese lange Lücke bis 2017 dann praktisch herkommt, ja. Wurde das im Prozess noch mal näher erörtert? Sie haben ja eben gesagt, kam nicht so raus, aber hat das auch jemand kritisch versucht zu hinterfragen?
Also es kam in jedem Fall zur Sprache bei der Urteilsverkündung
Ja.
des Gerichtes, das weiß ich noch. Ob das jetzt im Detail vorher schon mal zur Sprache kam, kann ich jetzt nicht mehr sagen. Ich meine aber, dass es den ganzen Prozess über, wenn dann so gewesen wäre, dass die Staatsanwältin sich dazu nicht geäußert hätte. Das hat sie ja auch am Ende dann nicht mehr getan und sonst hätte das Gericht das, ja, das ja auch erwähnt.
Ja, aber umgekehrt, klar, wer soll es im Prozess natürlich auch bemängeln, sozusagen? Die Verteidigung Warum soll die sich beschweren, dass es so lange gedauert hat? Und sonst ist ja auch keiner da. Ich habe ja selbst wirklich nur, weiß nicht, ob Sie noch erinnern, dass ich dann das Gutachten erstattet habe, aber ich war ja selbst nur relativ kurz dabei. Ne? Also es war so ein Verfahren, wo ich eben nicht von Anfang an dabei war und dann auch die Chance hatte, den Angeklagten zu befragen oder auch die Zeugen, wenn der Angeklagte sich hätte äußern wollen, klar, sondern ich habe praktisch nur mein Gutachten erstattet und bin dann wieder gegangen. Insofern habe ich natürlich von den Beteiligten, insbesondere von dem Herrn Ausonius, sehr wenig mitbekommen. Aber Sie haben ja den Prozess verfolgt. Was hatten Sie denn so für einen Eindruck von diesem Menschen? Wie hat er sich verhalten während dieses Prozesses?
Also was bei diesem Prozess ja ohnehin ungewöhnlich war, das war, dass ich mir vorher schon quasi ein Bild von dem Angeklagten machen konnte. Das ist jetzt ja auch nicht an der Tagesordnung, weil er einfach in Schweden so bekannt war. Und das heißt, es gab über ihn ja einigermaßen vielfältige Berichterstattung. Jetzt kann ich natürlich nicht alles lesen auf Schwedisch. Aber es gab zum Beispiel ein Buch, das ein schwedischer Kollege über ihn geschrieben hatte. Das war auch sehr umfangreich. Und das war eben auch auf Deutsch erschienen. Das hatte ich vorher gelesen. Insofern hatte ich da schon mal ein Bild von John Ausonius im Kopf, als ich reingegangen bin. Und normalerweise weiß man ja nicht, wenn man in den Gerichtssaal reinkommt, wer sitzt da jetzt eigentlich auf der Anklagebank. Und letzten Endes, ja, der Mann, der dann auf der Anklagebank saß, ich sag mal so, wenn man jetzt keine Ahnung von dem Fall gehabt hätte und wäre etwas verspätet dann in den Gerichtssaal gekommen, hätte man gedacht, da sitzen jetzt nur Anwälte auf der Bank und wo ist eigentlich der Angeklagte? Also er hat dort gesessen, das war ein sehr gepflegter Mann, ein gut aussehender Mann, der war zwar nun schon über 40, aber der war, also man merkte, er hat auf seine äußere Erscheinung geachtet und hat eine Lesebrille getragen, das weiß ich noch, und vor einem Berg Akten gesessen und hat auch Akten verlesen, als man ihn dann gefragt hat, ob er aussagen möchte, und hat seinen Lebenslauf ausführlich vorgelesen und hat sich also aufgeführt, als wäre er ja sein eigener Verteidiger gewissermaßen. Und auch am Anfang, als den Fotografen und Kamerateams in den Gerichtssaal kamen, hat er sich eben nicht versteckt, wie das andere machen, und sich nicht hinter zum Beispiel Aktendeckeln versteckt, sondern hat mit geradem Rücken aufrecht gestanden, die Hände noch in Handschellen, aber hat ausgesehen wie jemand, der sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Das war mit Sicherheit auch seine Selbstwahrnehmung oder der Eindruck, den er vermitteln wollte. Und insofern war das schon ein sehr eindrücklicher Auftritt.
Er sprach gut Deutsch, ne?
Genau, ja. Also mit Akzent, aber er spricht Deutsch, genau.
Also hatte kein Dolmetscher dabei, ne?
Oder? Nach meiner Erinnerung nicht.
Nee, kann ich mich auch nicht erinnern, dass da jemand saß. Okay, gut, also eine Robe hat er nicht getragen, wie die Anwälte. Insofern konnte man ihn natürlich schon unterscheiden. Aber ich sag mal, das ist ja schon ungewöhnlich, dass über einen Angeklagten bereits ein Buch erschienen ist. Ist denn dann überhaupt noch eine faire Verhandlung möglich? Ist das zur Sprache gekommen, dass quasi eine Vorverurteilung durch dieses Buch schon im Raum stand, durch die Verteidigung?
So nach meiner Erinnerung nicht, aber es ist ja auch ein Unterschied, ob es Berichterstattung gibt über jemanden, der doch nicht verurteilt ist, oder über jemanden, der halt ohnehin schon als Mörder verurteilt ist, was er in Schweden ja schon war. Ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass dem Angeklagten das unangenehm war, dass da eine große Schar Fotografinnen und Fotografen da war. Im Gegenteil schien er das ja auch zu suchen, und das war auch für Frankfurter Verhältnisse, war das sehr gut besucht. Ich erinnere mich auch, dass da ausländische Kolleginnen und Kollegen da waren und dass aus der Hauptstadt Reporter angereist waren und so. Also da war schon einiges los im Gerichtssaal.
Und er hat ja die Tat nie zugegeben. Also er hat auch da vehement behauptet, dass er das nicht war, oder?
Richtig, genau. Also er hat behauptet, er sei es nicht gewesen. Er hätte, das habe ich noch in Erinnerung, den Satz, ich habe nie auf Frauen geschossen. Und ja, ist bei dieser Version geblieben. Und letzten Endes, das war ja auch die Linie der Verteidigung, zu sagen, es gibt eben keine Beweise gegen John Ausonius. Und das ist richtig. Also es gibt jetzt zum Beispiel keine Fingerabdrücke, die ihn überführen, oder DNA-Spuren am Tatort. Aber naja, also die Indizienkette, die war doch einigermaßen lückenlos. Und insofern hat dann letzten Endes die Staatsanwältin argumentiert. Und der Argumentation ist das Gericht ja auch gefolgt. Das ist einfach eine Ansammlung von Zufällen gibt, bei der man eigentlich nicht mehr von Zufällen sprechen kann. Also wenn zum Beispiel das Mordopfer erschossen wird mit einer Waffe, die vorher John Ausonius gehört hat, und er sitzt dann vor Gericht und sagt, ja, die hätte er halt einige Tage vor der Tat verkauft an einen Fremden, da kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, wer das gewesen sei. Ja, das kann man glauben oder auch nicht, also es ist nicht sehr glaubwürdig. Und auch wenn man seine Fluchtroute verfolgt, dann ja, also es war eigentlich nicht sehr wahrscheinlich, dass er nicht der Täter war.
Und obwohl man diesen Casio-Computer wohl nie gefunden hat, ne?
Das ist richtig. Er selber hat ihn wohl auch nie gefunden. Man weiß ja auch gar nicht genau, warum war der eigentlich so wichtig, dieser Casio-Computer. Man nimmt an, dass dort Informationen drauf waren, die er für die Flucht gebraucht hat, also vermutlich Informationen über ausländische Konten zum Beispiel. Und er hat aber auf der weiteren Flucht, ich glaube, seine nächste Station nach Frankfurt war Amsterdam, da hat er sich dann einen neuen Casio-Computer beschafft. Und ja, insofern hat er ihn wohl nie wiedergefunden und jedenfalls auch nicht bei Blankas Mikro in der Handtasche, die er ihr gestohlen hat.
Und als weitere Zeugen waren wahrscheinlich noch Angehörige im Gerichtssaal oder welche Zeugen gab es da noch?
Also Angehörige gab es nicht. Blankas Mikrot hatte keine Kinder und ich könnte mich auch nicht erinnern, dass von anderen Angehörigen die Rede war. Man muss ja dazu auch sagen, das werden Sie vielleicht in den vorigen Folgen schon behandelt haben, dass Blankas Mikrot ja auch Überlebende des KZ Auschwitz war und insofern war also jetzt nicht bekannt, außer ihrem mittlerweile schon verstorbenen Lebensgefährten, dass es da andere Angehörige gegeben hätte. Der wichtigste Zeuge war natürlich der Mann, der den Mord mit eigenen Augen gesehen hat. Und das war auch, das muss ich sagen, das hat auf mich einen sehr großen Eindruck gemacht. Das war ein mittlerweile über 80 Jahre alter Herr, der auf einen Gehstock gestützt in den Gerichtssaal gekommen ist und dem man doch angemerkt hat, dass das für ihn sowohl körperlich als auch emotional eine große Belastung und ein großer Aufwand war, dort vor Gericht zu erscheinen und wieder auszusagen. Und man macht sich das, glaube ich, manchmal nicht so klar, wenn man davon nicht selber betroffen ist, wie schlimm auch Zeuge so einer Gewalttat zu sein für die Zeugen ist. Und der Mann berichtete zum Beispiel, dass also der Mord hat sich ja am Kettenhofweg ereignet und er hat dort in der Nachbarschaft gewohnt, also nicht in der Straße, in einer anderen Straße und war damals immer mit einer sehr auffälligen Schiebermütze unterwegs, so hat er es beschrieben. Und er hat dann geschildert, dass er sich vor Gericht, dass er sich einige Tage nach der Tat einen Hut gekauft hat, einen unauffälligen Hut, diese Schiebermütze nicht mehr getragen hat und auch sein ganzes Leben lang nie wieder durch diese Straße gegangen ist. Und also seit über 20 Jahren mittlerweile. Und also der ist wohl stark traumatisiert gewesen durch dieses Ereignis und weggezogen ist er zwar nicht, aber man kann davon ausgehen, dass das dann doch sein Leben schon beeinträchtigt hat. Und er hat eben ja lange Zeit gefürchtet wegen seiner Schiebermütze, der Täter könnte ihn vielleicht erkannt haben, könnte ihn wiedererkennen, könnte auch ihn umbringen als Zeugen. Und ja, als er dann da eine Weile gesessen und ausgesagt hat, wie gesagt, das ist ja nach 25 Jahren auch schwierig, sich da teilweise an Details zu erinnern, machte er einen sehr erschöpften Eindruck und hat dann irgendwann auch gefragt, kann ich jetzt bitte gehen und ist das so, dass ich jetzt hier fertig bin oder muss ich gegebenenfalls nochmal hierher kommen? Also das war ihm anzumerken, dass er das nicht wollte.
Und er hat dann genau beschrieben, wie das war. Der Fahrradfahrer ist auf sie zugekommen und er hat den Schuss gesehen oder?
Also es war ja dunkel, es war nachts, der Herr kam aus einem Weinkeller und es war gegen 0:30 Uhr, so hat er es geschildert, und war auf dem Heimweg. Und das Erste, was er wohl wahrgenommen hat, war das Klackern von Damenschuhen. Also man kennt das, Frau Franz, Sie werden das vielleicht auch kennen, wenn man als Frau nachts unterwegs ist, dann in einer unbeleuchteten Straße oder einer schlecht beleuchteten Straße. Da ist man, glaube ich, naturgemäß etwas schneller unterwegs, als man sonst vielleicht wäre. Vielleicht hat Blankas Migros aber auch tatsächlich Angst gehabt, weil sie ja bedroht worden ist von John Ausonius am Tag zuvor. Und vielleicht war ihr da schon nicht wohl. Jedenfalls erinnerte sich der Herr, dass sie ihn mit hoher Geschwindigkeit, also mit schnellem Schritt, überholt hat auf dieser dunklen Straße und dann vor ihm in der Dunkelheit verschwunden ist. Und sie wohnte ja dort in der Nähe, hatte aber wohl auch schon den Haustürschlüssel in der Hand. Das haben jedenfalls die Polizisten, die dann auch noch als Zeugen geladen waren, ausgesagt, dass man sie mit dem Schlüssel in der Hand tot auf der Straße gefunden hat, obwohl es noch 300 Meter waren bis zu ihrem Haus. Und dann, so hat es der Zeuge geschildert, ist er von einem 30 bis 40 Jahre alten, dunkel gekleideten Mann auf dem Fahrrad überholt worden. Auch der Mann ist in der Dunkelheit verschwunden. Und dann hat er den Schuss gehört. Und dann ist er eben vorgerannt und dann hat er noch gesehen, wie sich die dunkel gekleidete Gestalt über die Frau gebeugt hat, die auf der Straße gelegen hat in einer Blutlache und die Handtasche an sich genommen hat und weggefahren ist. Und dann ist er eben ja, zu Blankas Mikrotsch gelaufen. Wie man Anfang der 90er Jahre die Polizei gerufen hat, kann ich mir jetzt eigentlich gar nicht mehr vorstellen als Millennial. Ich weiß nicht, wie sich das zugetragen hat. Ein Handy hat er ja nicht gehabt, aber jedenfalls war die Polizei dann recht schnell vor Ort und hat dann angefangen zu ermitteln.
Weiß man natürlich nicht, ob er die Polizei gerufen hat oder ein Anwohner, der den Knall gehört hat.
Könnte sein.
Das heißt aber, er hat selbst den Schuss nicht gesehen. Also er hat nur den Knall gehört und ist dann hingelaufen, konnte also nichts dazu sagen, ob jetzt der Schuss aufgesetzt war oder aus welcher Entfernung oder so. Da konnte er dann nicht weiter zu beitragen.
Richtig, ich glaube, dafür waren dann ja Sie vor Gericht, um das zu klären. Nach meiner Erinnerung war es ja ein Schuss von links aus kurzer Distanz. Er selber konnte das, glaube ich, aus der Entfernung dann in der Dunkelheit nicht erkennen.
Wir konnten aber bis zum Schluss nicht klären an den Befunden, ob es jetzt wirklich aufgesetzt war oder ob das einfach eine sehr kurze Distanz war, also was weiß ich, ein Zentimeter oder so dazwischen Abstand. Das war letztlich nicht ganz zu klären.
Ja, also ich weiß, dass es tatsächlich eine Nichte und einen Neffen gab. Das wundert mich etwas, dass die, aber vielleicht waren sie als Zuschauer im Gerichtssaal und weil sie ja vielleicht etwas zu Blankas Migrots Leben noch hätten sagen können vorweg oder so, aber das war ja dann wohl nicht der Fall.
Ach, das ist ja spannend. Nee, das war mir jetzt nicht bekannt. Ich kann mich nicht erinnern, dass das jemals zur Sprache gekommen wäre, denn Blankas Migrot ist ja auch durchaus eine etwas mysteriöse Person, deren Lebenslauf sich nicht ganz hat nachzeichnen lassen. Man wusste ja nur, dass sie dann nach Israel ausgewandert ist, irgendwann nach Frankfurt zurückgekommen ist und sie selber, also sie war ja ungewöhnlich für eine Garderobenfrau, würde ich jetzt sagen, auch wohl immer recht gut gekleidet, hat wertvollen Schmuck getragen. Sie selber hat wohl berichtet, dass sie früher mal ein Hotel hatte und dann gab es ja noch eine angebliche Zeugin, die den Kollegen vom Hessischen Rundfunk gesagt hat, sie würde jetzt Frau Smigrod kennen aus irgendeinem Casino-Zusammenhang oder die hätte eine illegale Spielbank betrieben. Ich habe damals bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt, da hat man gesagt, die Zeugin ist uns nicht bekannt, davon wissen wir nichts. Also insofern will ich damit sagen, ja, hat sich auch nicht alles klären lassen, was sich im Leben von Blanka Smigrod ereignet hat oder nicht. Und da wären dann ja vielleicht Nichte und Neffe dann doch ganz, ja, ganz hilfreiche Zeugen gewesen.
Ja, es gibt tatsächlich einen Podcast und da kommen die beiden zu Wort und da erzählen die nämlich viel von ihrem Leben und dass sie eine sehr hilfsbereite Person gewesen sei, aber dass sie mit ihrem Mann zusammen mehrere Hotels und auch Restaurants wohl betrieben hat und dass sie, ja, also es war ja dann so, dass ihr Mann wohl spielsüchtig war und hohe Schulden hatte. Und als er verstarb, ist ihr nichts anderes übrig geblieben, als dann irgendeinen Job anzunehmen. Und deswegen ist sie Garderobenfrau wohl geworden. Und das kommt da in diesem Podcast sehr gut rüber. Deswegen dachte ich, im Gerichtssaal würden die beiden oder einer der beiden wenigstens auch auftauchen. Aber kann ja auch sein, dass sie da selber schon so alt waren oder vielleicht auch schon verstorben, nicht mehr da waren. Das weiß ich nicht.
Ja, oder dass man sie nicht geladen hat, aus welchen Gründen auch immer.
Ja, ganz genau. Ja, Marcel, hast du noch irgendwelche Fragen?
Wobei das natürlich zu der eigentlichen Tat, wie ich mal sagen, ja gar nichts beiträgt. Ne? Ich meine, klar ist es dann auch interessant, die Vorgeschichte, das Vorleben des Opfers ein bisschen zu beleuchten, aber es tut ja in dem Moment nichts zur Sache. Es sei denn, es gibt irgendeinen Zusammenhang mit dem Täter, dass der dann früher mal in der Spielbank von Frau Zmigrod oder ihrem Mann Geld verspielt hat oder noch andere Zusammenhänge gewesen wären. Aber dafür gab es ja, glaube ich, überhaupt keinen Hinweis. Ne,
da habe ich aber tatsächlich auch mal was drüber gelesen, dass es wohl möglich sein könnte, dass in dieser illegalen Spielbank Herr Ausonius schon aufgetaucht ist und dass sie sich unter Umständen schon länger kannten. Und deswegen wäre es natürlich schon spannend gewesen, wenn man da vielleicht noch jemanden gefunden hätte, der das hätte bestätigen können.
Okay, stimmt. Aber
ja,
ist eine Mutmaßung.
Genau.
Hat es eigentlich, wissen Sie das, Frau Kempf, hat es eigentlich irgendwie nochmal Berufung bzw. Revisionsversuch gegeben?
Ja, den gab es. Das hat das Bundesverfassungsgericht aber abgelehnt, hat gesagt, in dem Urteil sind keine Rechtsfehler und insofern ist das Urteil rechtskräftig.
Und er ist dann letzten Endes, sitzt er seine Strafe in Schweden ab. Das war wohl sein Wunsch.
Genau, ja.
Hätte er auch sagen können, er möchte das in Deutschland absitzen oder wäre dann nicht sowieso ausgeliefert worden? Aber ich glaube, das ist jetzt zu spitzfindig, die Frage, ne?
Naja, er hat ja immerhin hier, gut, klar, weil hier die Gerichtsverhandlung war, natürlich
Ja.
in Untersuchungshaft gesessen. Klar wäre er das vielleicht über kurz oder lang sowieso, das weiß ich natürlich auch nicht.
Weil er in Schweden inhaftiert war. Und dann muss er irgendwie überführt worden sein. Und dann hat er hier, was hat er dann hier für einen Status? Ist das hier dann Untersuchungshaft für den Fall? Schon. Okay. Und danach wieder die Haftstrafe in Schweden angetreten.
Richtig, ich erinnere mich, das war meine Überschrift damals mit lebenslang zurück nach Schweden. Ja,
Okay,
genau
das
so war
war.
es, ja.
Ja, das war spannend. Ich meine, wie alt ist der Mann jetzt eigentlich?
Wenn er 2018 64 war, können Sie selber rechnen, er müsste
Ja.
jetzt, ich meine, ich hätte vorhin
Ja.
irgendwo gelesen, ist jetzt 70.
Naja, gut, dann wird er da noch eine Zeit lang zu tun haben da in Schweden, also abzusitzen haben. Ja, also ich habe keine weitere Fragen mehr, Marcel.
Das ist ja schon wie im Gericht. Nein, aber ich fand das jetzt also wirklich hochinteressant. Erstmal
Ich
vielen
auch.
Dank, Frau Kempf. Das sind eben Eindrücke, die man nur bekommt, wenn man dann wirklich dabei ist und wenn man auch wirklich die ganze Verfahren dabei ist und sich entsprechend vorbereitet hat. Und ich glaube, das hat uns und auch den Hörerinnen und Hörern doch nochmal ganz andere Einblicke in den Fall gebracht und rundet sozusagen das Bild jetzt ab. Und das ist ja das, was wir immer wollen, in der dritten Folge eines Falles sozusagen dann doch nochmal auf ein anderes Niveau das zu bringen und ein anderes Verständnis für den Fall zu entwickeln. Und aus meiner Sicht ist das heute super gut gelungen. Und Ihnen nochmal vielen Dank, Frau Kempf, dass Sie sich bereit erklärt haben, obwohl Sie ja sicherlich, wie wir auch, noch was anderes zu tun haben, als hier im Podcast was zu erzählen. Aber dass Sie dann nochmal bereit waren, sozusagen in die Erinnerungen zu gehen von vor ein paar Jahren. 2018 ist ja jetzt dann doch schon wieder 5 Jahre her.
Ja, herzlichen Dank. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich gefreut, dass ich mal wieder über einen meiner alten Fälle sprechen konnte.
Ja, und auch von mir natürlich ganz, ganz herzlichen Dank. Das hat mich auch sehr, sehr gefreut. Und ja, ich finde auch, besser hätte es nicht laufen können.
Sehr schön.
Dankeschön, Frau Kempf. Auf
Ja, ich danke
Wiederhören.
Ihnen. Wiederhören. Tschüss.
Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen schönen Tag noch und bis in 14 Tagen. Tschüss.